Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wie immer samstags mit den Büchern für junge Leserinnen und Leser und diesmal mit einem thematischen Schwerpunkt. Am 25. Juni 1822 starb Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, den wir eigentlich nur noch unter den Vornamen Initialen E.T.A. Hoffmann kennen. Heute jährt sich der Todestag des schwarzen Romantikers also zum 200. Mal. Aus diesem Anlass erscheinen einige seiner Texte in neuen Ausgaben, zwei davon für ein junges Lesepublikum, stellen wir gleich vor. Außerdem in dieser Sendung der neue Jugendroman der niederländischen Autorin Erna Sassen, Ohne dich. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Die Serapionsbrüder, das waren unter anderem E.T.A. Hoffmann, Adalbert von Chamisso und Friedrich de la Motte Fouquet. Der Schriftstellerzirkel hatte ein literarisches Programm. Man wollte die Welt nicht so abbilden, wie man sie vorfand, sondern so, wie man sie innerlich erlebte. E.T.A. Hoffmann setzte den Serapionsbrüdern mit dem gleichnamigen Textzyklus ein Denkmal, der von 1819 bis 21 veröffentlicht wurde. In dieser Sammlung erschien auch das Kunstmärchen »Das fremde Kind«, ein psychologisches Drama, in dessen Zentrum die kindliche Entwicklung steht. Die bulgarische Künstlerin Katina Peeva hat E.T.A. Hoffmanns Märchen jetzt neu illustriert. Und Thomas Linden hat sich das Buch angesehen.
Bevor die Geschichte einsetzt, begegnen wir dem Porträt des Herrn Hoffmann. Mit wissendem Lächeln blickt der Jurist, Kapellmeister und Erzähler aus historischer Ferne auf seine aktuelle Leserschaft. Gerade das Interesse des studentischen Lesepublikums gehörte E.T.A. Hoffmann schon immer mehr als seinen romantischen Autorenkollegen. Das mag zum einen daran liegen, dass seine Prosa als Vorläuferin der Fantasy-Literatur betrachtet wird. Ein anderer Grund ist möglicherweise in ihrer starken Psychologisierung zu suchen. Für Sigmund Freud stellte E.T.A. Hoffmann jedenfalls eine Art Fixstern innerhalb der Literatur des frühen 19. Jahrhunderts dar. In Hoffmanns 1816 verfasstem Kunstmärchen »Das fremde Kind« findet sich all das wieder. Die bulgarische Zeichnerin Katina Peeva hat es jetzt für den Sezession Verlag illustriert. Der Autor selbst öffnet seinen Mantel, eine durchaus frivole Geste, und präsentiert auf seiner Brust das Panorama eines geräumigen Fachwerkhauses mit üppigem Garten. Hier leben die Geschwister Felix und Christlieb mit ihrer Mutter und dem Vater, der als Thaddäus von Brakel der Dorfgemeinde vorsteht. Aus der Perspektive des Wanderers beschreibt Hoffmann die Verwunderung darüber, wie in dieser kleinen Welt alles vor Lebendigkeit zu sprechen scheint.
Hatten nämlich schon im Wäldchen die schönen schlanken Birken mit ihren belaubten Ästen wie mit zum Gruß ausgestreckten Armen uns freundlich zugewinkt, hatten sie im frohen Rauschen und Säuseln uns zugewispert: Willkommen, willkommen unter uns.
Die Geschwister verbringen die meiste Zeit im nahen Wald, der für sie ein Refugium des Glücks darstellt. Aber wo ein Paradies ist, da ist auch schon der Keim der Vertreibung angelegt. Hier zeigt es sich in Gestalt des Grafen Cyprianus von Brakel, dem wohlhabenden Vetter ihres Vaters. Cyprianus kommt mit Frau und Kindern zu Besuch. Für ihn steht fest, dass die Landkinder Felix und Christlieb Privatunterricht nehmen sollten. Spätestens mit den charakteristischen Illustrationen von Katina Peeva wird klar, was von dieser hochnäsigen Gesellschaft zu halten ist. Die Bulgarin verleiht ihnen die hässlichen Gesichtszüge einer Schweinebande. Felix und Christlieb flüchten in die Freiheit des Waldes. Das ist der Moment, in dem ihnen das fremde Kind begegnet. Eine Art Feenwesen, in das sie eigene Vorstellungen projizieren. In der für Märchen typischen Metaphorik klingen Verweise auf die erwachende Sexualität der Kinder an. Denn plötzlich können sie fliegen. Das fremde Kind wird ihnen bei aller euphorischen Liebe immer ein fremdes Kind bleiben. Dass die Eltern dieses Geheimnis nicht verstehen, ist ausgemachte Sache. Zu Hause wartet mit Meister Tinte schon der Hauslehrer auf sie. Ein Spaßverderber mit dem Spitznamen Pepsa, der für das Böse steht und eine stupide Paukerei im Gewand der Wissenschaft betreibt. Das zeigt sich bei einer Exkursion in den Wald, mit dem Pepsa nichts anzufangen weiß, so dass Felix ihm genüsslich eine romantische Belehrung verabreichen kann.
Der Magister Tinte zog ein saures Gesicht und rief: »Dummes Zeug, hier ist kein ordentlicher Steg und Weg. Man zerreißt sich nur die Strümpfe und kann vor dem hässlichen Gekreisch der Vögel gar kein vernünftiges Wort verstehen.« »Haha, Herr Magister«, sprach Felix, »ich merke es schon, du verstehst dich nicht auf den Gesang und hörst es auch wohl gar nicht einmal, wenn der Morgenwind mit den Büschen plaudert und der alte Waldbach schöne Märchen erzählt.«
Katina Pieva präsentiert den Magister als eine Kreatur von pointierter Hässlichkeit mit dem langen Rüssel eines Insekts, einem schweren Körper und Zähnen, die weit auseinanderstehen. Diese Fliege im Gehrock löscht den Lebensnerv und sie bringt alles zum Schweigen, worauf sie sich mit ihren dünnen Beinchen setzt. Katina Pievas Illustrationen sind in gedeckten Pastelltönen gehalten. Diese zarte Kolorierung lässt die Augen als zentrales Motiv ihrer Bilder umso verstörender erscheinen. Nicht alleine Menschen und Tiere stattet sie mit Augen aus, auch die Pflanzen und das Spielzeug blicken uns an. Alles schaut, aber nichts sieht. Katina Pievas Realismus beeindruckt in seiner Präzision, aber er gleitet dabei ins unbelebt Dekorative ab. Dazu passt, dass die Illustrationen flach angelegt sind. Sie verweigern die Tiefe des Raums, in dem Bewegung und Entwicklung möglich wären. Stattdessen bieten sie flächendeckende Ornamentierung. Alles wird ausgestaltet. Auf diese Weise erhält das Märchen einen wahnhaften Charakter. Tatsächlich sind in der von Traumsequenzen durchzogenen Prosa E.T.A. Hoffmanns die Abgründe der menschlichen Psyche immer zu ahnen. Auch in diesem Kunstmärchen kommen sie zum Ausdruck, denn die Kinder verlieren ihr Zuhause und den Vater, der ihnen vor seinem Tod auf einer Waldlichtung gesteht, dass auch er um das fremde Kind wusste und seine Erscheinung real ist.
Ihr lieben Kinder, es liegt mir recht am Herzen und ich kann es nun gar nicht mehr aufschieben, euch zu sagen, dass ich ebenso gut wie ihr das holde fremde Kind, das euch hier im Walde so viel Herrliches schauen ließ, kannte. Als ich so alt war wie ihr, hat es mich so wie euch besucht und die wunderbarsten Spiele gespielt.
Die Sehnsucht hält das fremde Kind als eine Art inneres Kind lebendig. Die Geschwister werden das Paradies verlassen müssen und damit das Realitätsprinzip anerkennen. E.T.A. Hoffmanns Fantasiewelten bleiben immer geerdet, denn der Traum hat für ihn letztlich nichts Eskapistisches, sondern ist Teil der Conditio Humana. Die Kinder verlieren einen Teil von sich und werden darüber zu Erwachsenen, denen sich neue Horizonte eröffnen.
Thomas Linden stellte Katina Pievas Neuillustration von E.T.A. Hoffmanns Kunstmärchen »Das fremde Kind« vor, erschienen im Secession Verlag. Dieses Buch ist eher etwas für Jugendliche und junge Erwachsene. Das großformatige Buch, zu dem wir jetzt kommen, richtet sich dagegen explizit an Kinder ab 8 Jahren. Barbara Kindermann hatte im von ihr gegründeten gleichnamigen Verlag eine Reihe etabliert, die Weltliteratur für Kinder vorstellt. Inzwischen ist ihre Tochter Anna Kindermann Verlegerin, aber die Reihe gibt es weiter. Und aus Anlass des Gedenkjahres ist jetzt E.T.A. Hoffmann dran. Anna Kindermann hat den Sandmann neu erzählt für Kinder. Dorota Wünsch hat das Buch recht fröhlich bunt illustriert. Wohl als Kontrapunkt, denn der Sandmann von E.T.A. Hoffmann ist das erste seiner sogenannten Nachtstücke, 1816 erschienen, eine ziemlich schaurige Erzählung über einen jungen Mann. Ich habe Anna Kindermann zuerst gebeten, erzählen Sie uns die Geschichte von Nathanael in aller gebotenen Kürze.
Ja, also es geht darum, dass wann immer der kleine Nathanael müde ist, die Mutter ihm erzählt, dass es einen geheimnisvollen Sandmann gibt. Einen bösen Mann, der unartigen Kindern nachts die Augen stiehlt und diese auf dem Mond versteckt. Und als eines Tages der schauerliche Coppelius, der den Sandmann zu ähneln scheint, ins Leben der Familie tritt, da häufen sich die Unglücksfälle. Und auch in seinem späteren Leben dann, wenn er studiert und weggezogen ist von zu Hause, verfolgt ihn dieser Coppelius. Es geht also um Wahnsinn. Er verfällt sozusagen diesem Glauben an den Sandmann. Das ist so in Kürze so das Wichtigste.
Vielleicht sollten wir noch Olympia erwähnen, die Automatenpuppe, in die er sich verliebt. Vielleicht sagen Sie zu ihr noch 2 Sätze.
Genau. Er verliebt sich dann unsterblich in die Tochter seines Professors, die er auch immer nur von Weitem sieht und die eben immer nur ach, ach spricht und einer Maschine ähnelt. Aber er will das nicht glauben und alle belächeln ihn schon, dass er eben in einer Puppe sich verliebt hat. Aber irgendwann wird dann doch klar, dass es wahrhaftig eine Puppe ist. Und damit nimmt E.T.A. Hoffmann auch Bezug eben auf die Industrialisierung, die damals sich abgespielt hat.
Jetzt ist das Werk von E.T.A. Hoffmann reich. Warum haben Sie sich genau diese Erzählung aus den Nachtstücken für eine Kinderfassung ausgesucht, Frau Kindermann?
Ja, also ich durfte das Werk im Abitur auch lesen. Und zwar, mein Prüfungsfach war Deutsch und da habe ich dann auch den Sandmann im Abitur gehabt. Und von daher lag das sehr nahe. Außerdem war jetzt natürlich das Jubiläum ein gegebener Anlass dazu, den Sandmann zu veröffentlichen.
Jetzt ist über diese Erzählung sehr viel geschrieben worden, wahrscheinlich weil sie keine ganz klare Deutungsweise nahelegt. Sigmund Freud hat einen Vaterkomplex in ihr gefunden. Spätere Interpretationen sind positivistisch, linguostilistisch, feministisch drangegangen, haben einen Text über Technikskepsis, wie sie es schon angedeutet haben, oder auch eine Künstlernovelle darin gesehen, also über einen Mann, der eher in der poetischen als in der realen Welt zu Hause ist. Jetzt habe ich einen Versuch bei der Zielgruppe gemacht, die natürlich diese ganze Rezeptionsgeschichte des Sandmanns und die Zeitumstände nicht kennt. Und das ergab eine gewisse Ratlosigkeit, was es mit dieser Erzählung auf sich haben könnte. Wo sehen Sie denn, Frau Kindermann, den Zugang für Kinder?
Ich sehe den an vielen Stellen tatsächlich, sonst hätte ich ihn natürlich auch nicht nacherzählt für Kinder. Ich finde es eben faszinierend, dass die Kinder einen ersten Einblick bekommen in die Welt, ja, des Wahnsinns. Aber ich erzähle das natürlich sehr viel weicher nach. Ich spüle quasi den Text von E.T. Hoffmann also weich und benutze umgangssprachlichere Worte, damit die Kinder es auch verstehen. Und dabei ist eben auch ganz wichtig, dass die Bilder zu den Kindern sprechen und eben dieses Düstere, was in diesem Schauermärchen auch dargestellt wird, dass das dann quasi doch kindlicher noch gezeigt wird. Und genau, einfach in dieser Traumwelt von Nathanael sich zu befinden und nicht zu wissen, ist das jetzt der Sandmann oder Coppelius von früher oder ist es doch nur ein Hirngespinst? Und das wird ja auch am Ende nicht wirklich erfasst. Und dann, dass man auch mit den Kindern darüber sprechen kann, was meint ihr denn, wie ist das, wie könnte es sein? Das finde ich schon, also fand ich sehr faszinierend und eben für Kinder auch wirklich interessant.
Gespenster Hoffmann hat man den Autor nach dieser Erzählung genannt. Also der Sandmann, der die Augen klaut, Nathanaels schlechte Träume, Der Vater, der stirbt, dann Nathanaels Sturz vom Turm. Am Schluss, haben Sie nicht Angst, dass die 8-jährigen Kinder, für die Sie dieses Buch empfehlen, danach ihrerseits schlecht schlafen?
Eigentlich nicht. Es ist wirklich sehr kindlich geschrieben und durch die Bilder auch besser zugänglich. Und ich habe jetzt auch einige Lesungen schon an 4. Klassen gehabt mit dem Sandmann. Und da ist es sehr gut aufgefasst worden. Und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da die Kinder sich wirklich gefürchtet hatten. Also die Eltern müssen sich mit den Kindern zusammen hinsetzen. Es ist nicht so gedacht, dass das Kind jetzt alleine liest, sondern dass es wirklich dann auch zusammengelesen wird und eben darüber auch gesprochen wird.
Sie haben schon Sprache etwas weichgespült, Geschichte etwas weichgespült gesagt. Vielleicht gehen wir mal genauer daran, wie Sie es überarbeitet haben. Der Sandmann, der hat in meiner Taschenbuchfassung mehr als 40 eng bedruckte Seiten. Was und wie haben Sie gestrichen?
Also ich versuche mich immer an dem roten Faden zu orientieren und an dem bedeutendsten Handlungsstrang. Nebengeschichten lasse ich dann manchmal weg, kürze ich, die dann vielleicht für Kinder nur verwirrend sein könnten. Ich habe die Briefe auf jeden Fall auch gekürzt. Diesen Briefwechsel am Anfang, den habe ich gar nicht erst wirklich erwähnt, aber es kommt immer wieder vor, dass Nathanael eben in die Heimat Briefe schreibt. Aber dieser Briefwechsel wurde natürlich dann, also der hat dann einige Seiten auch weniger gebracht.
Mit diesem Brief beginnt eben der Sandmann. Ich zitiere mal kurz den Anfang der Originalfassung. Da schreibt Nathanael an seinen Freund Lothar und zwar so: Gewiss seid ihr alle voll Unruhe, dass ich so lange, lange nicht geschrieben. Mutter zürnt wohl und Clara, die Schwester von Lothar, mag glauben, ich lebe hier in Saus und Braus und vergesse mein holdes Engelsbild, so tief mir in Herz und Sinn eingeprägt, ganz und gar. Mit Clara war Nathanael verlobt, muss man dazu noch sagen. Und bei Ihnen beginnt das Buch so: In einer kleinen Stadt zwischen Wäldern und Bergen lebte einst ein aufgeweckter Junge namens Nathanael, der seinen Eltern große Freude bereitete. Also man hört schon, das klingt komplett anders. Sie haben auch die Sprache stark verschlankt und modernisiert. Sagen Sie noch mal ein bisschen genauer, wie Sie daran gegangen sind.
Also das war wichtig, vieles zu kürzen und dann die Synonyme zu finden, gewisse Dinge etwas zu verharmlosen, dann auch zum Beispiel die Sprache etwas weich zu spüren, aber auch es ist wichtig, nicht zu viel zu kürzen, auch den Tod weiterhin zu erwähnen, der gehört zum Leben dazu. Also so versuche ich dann eben immer, mich an diesem Fadenland zu hangeln und dann alles etwas mit Kinderaugen zu betrachten und alles wegzulassen, was dann eben doch eher verwirrend ist. Und auch, was wichtig ist, dass man die Protagonistin oder Protagonisten häufiger nennt, dann immer noch mal beschreibt, wer es war, damit die Kinder sich wieder daran erinnern.
Einige Formulierungen, die Sie direkt aus Hoffmanns Original übernommen haben, die haben Sie kursiv gesetzt. Warum das eigentlich?
Genau, also meine Mutter hat ja die Weltliteraturreihe 1994 schon gegründet. Also es gibt ja schon etliche andere Titel. Und sie hat es eben so immer so gehandhabt, dass sie sehr nah am Original geblieben ist und eben Zitate aus dem Original auch kursiv gesetzt hat, damit es einfach als Orientierung gilt und man als Kind, aber auch als Elternteil dann schon weiß, ach, das ist wirklich jetzt aus dem Original Wort für Wort übernommen worden. Und manche der Zitate sind natürlich auch so bedeutend und allerseits bekannt, dass sie auch fehlen würden, wenn sie jetzt im Weltliteraturband nicht erscheinen würden. Also von daher ist es schon wichtig für uns immer, die Originale kursiv zu setzen.
Sie haben schon die Bilder erwähnt, Frau Kindermann. Dorota Wünsch hat den Sandmann illustriert, sehr bunt und in eher so ein bisschen naiv gehaltenen Bildern, die, wie ich finde, die komischen Seiten, die die Geschichte ja durchaus auch hat, hervorheben. Haben Sie da irgendwelche Vorgaben gemacht?
Eigentlich nicht. Ich lasse den Illustratorinnen oder Illustratoren da freien Lauf. Was mir natürlich eben wichtig ist, dass es nicht zu düster gerät, das habe ich ihr gesagt, aber ich habe sie ja auch aus einem guten Grund gewählt, weil sie hat ja schon den Herr von Ribbeck in der Poesiereihe für uns illustriert, der eben auch sehr farbenfroh und bunt war. Und deswegen war mir schon klar, dass sie das genau richtig interpretieren würde. Also es läuft meistens so ab, dass sie mir die ersten Skizzen zeigt, sowohl fürs Cover als auch eben für die Innenseiten. Und dann ändern wir vielleicht noch einige Dinge, aber dann beginnt schon die Koloration. Und mit Frau Wünsch ist das wirklich immer eine tolle Zusammenarbeit und ich habe da nie viel zu beanstanden.
Frau Kindermann, jetzt sind Sie ja in erster Linie Verlegerin des gleichnamigen Kinderbuchverlags. Wie finden Sie eigentlich die Zeit, um sich da noch so einem Projekt zu widmen, einen Klassiker der Weltliteratur als Kinderbuch zu bearbeiten?
Ja, ehrlich gesagt, das frage ich mich auch manchmal. Aber es ist wirklich so, dass ich das dann im Urlaub mache oder abends, wenn alle schon schlafen oder am Wochenende. Also wenn ich mich dann wirklich gut konzentrieren kann und der Verlagsalltag quasi dann ausgeblendet wird. Und ich wirklich die Muße habe, mich da auch ranzusetzen. Aber es macht mir auch Spaß. Also ich habe schon immer gerne geschrieben und ich habe auch bei den Texten meiner Mutter immer mit ihr daran gefeilt. Und ich bin ja sozusagen damit aufgewachsen. Daher, ja, ist das einfach auch für mich eine Lebensfreude.
Sagt Anna Kindermann, Verlegerin des Berliner Kindermann Verlages. Sie hat den Sandmann von E.T.R. Hoffmann für Kinder ab 8 Jahren neu erzählt. Dorota Wünsch hat das Buch illustriert. Mobbing, Magersucht, Depression, Flucht – das sind die Themen, die die niederländische Autorin Erna Sassen in ihren Jugendbüchern bearbeitet. Ihr Debüt, Das hier ist kein Tagebuch, über einen Jungen, dessen Mutter sich umgebracht hatte, war 2016 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Immer wieder wird gelobt, wie einfühlsam Erna Sassen über Jugendliche in schwierigen Entwicklungsprozessen schreibt. Das würdigt unsere Rezensentin Ursula Nowak auch an Erna Sassens aktuellem Roman Ohne dich.
Im Teenageralter können Freundinnen und Freunde Halt und Orientierung geben und sind oft wichtiger als die Eltern. So geht es dem 15-jährigen Joshua mit seiner Freundin Sivan. Sie ist der wichtigste Mensch in seinem Leben. Er kennt sie seit der Vorschule und kann sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Sivans Familie ist vor ihrer Geburt aus dem Irak in die Niederlande geflohen. Doch als das Mädchen 14 Jahre alt ist, beschließen ihre Eltern, aus religiösen Gründen in den Irak zurückzukehren. Die Tochter soll nach kurdischer Tradition leben und den Kontakt zum Westen abbrechen. Nach Sivans Abreise wartet Joshua vergeblich auf ein Lebenszeichen.
Sivan ist viel mehr als meine Freundin. Sie ist meine Motivation, meine Muse, meine Hoffnung, mein Gewissen. Alles, worüber ich mich früher aufgeregt habe, angefangen von dem Streit mit Kato bis hin zu der Frage, ob man als Vegetarier noch Fisch essen darf und ob Pornos gucken deine Vorstellung von Sexualität versaut, alles konnte ich mit Sivan besprechen und ich habe ihre Ratschläge immer befolgt. Ohne Sivan bin ich nichts. Die liebste, die netteste und mir am meisten Sicherheit gebende Person, die ich kenne. Und mein allergrößter Kummer.
Joshua lebt nach der Scheidung der Eltern bei seinem depressiven, alkoholkranken Vater. Er hat 2 erwachsene Brüder und eine ältere Schwester, die bei der Mutter lebt. Die Eltern sind mit eigenen Problemen beschäftigt und kümmern sich wenig um ihr jüngstes Kind. Manchmal geht die Mutter mit Joshua ins Museum. Dann kommen die beiden miteinander ins Gespräch. Denn der 15-Jährige ist ein begabter Zeichner und interessiert sich für Kunst. Die Autorin von Ohne dich, Erna Sassen, sagt:
Drawing and painting as well as looking at beautiful pictures in a museum or in a book.
Zeichnungen und Gemälde, auch schöne Bilder betrachten in einem Museum oder in einem Buch, das ist eine erfüllende, beruhigende, entspannende Aktivität für Joshua. Und ich denke, es wirkt entspannend auf viele Leute. Das ist die Bedeutung von Kunst für Joshua und auch für mich selbst.
Joshua zeichnet jeden Tag stundenlang in seine Skizzenhefte. Meistens ist Sivan sein Motiv. Sich selbst stellt er als Wolf mit blutender Wunde dar. Aus der Ich-Perspektive erzählt Erna Sassen feinfühlig von einem sensiblen Teenager, dessen Empfindungen in Skizzen und Aquarellen zum Ausdruck kommen. Martijn van der Linden hat das Buch sehr gelungen illustriert. Seine meist schwarz-weißen Aquarelle und Illustrationen nehmen viel Raum ein. Sie füllen ganze Seiten oder auch Doppelseiten. Auf dem Cover leuchtet ein Aquarell blau zusammen mit einem Siebdruck in hellgrün. Das Hellgrün wird auf dem Vorsatzpapier fortgesetzt. Illustrationen und Schriftzüge mit dem Namen Sivan sowie blaue Farbkleckse geben dem Buch die Anmutung eines Skizzenhefts. Autorin und Illustrator sind ein eingespieltes Team.
First I write the whole manuscript and often in the manuscript I write his name.
Zuerst schreibe ich das gesamte Manuskript und oft schreibe ich in das Manuskript seinen Namen in Klammern und frage dann Martijn mit Fragezeichen. Das ist der Zeitpunkt, wenn ich denke, dass ich eine Illustration von ihm brauche. Martijn zeigt mit seinen Illustrationen die eher zarten Seiten von Joshuas Charakter. Joshuas Worte sind oft sehr wütend. Daher brauche ich Martijn für die sanfte und liebenswerte Seite.
Joshua wirkt nach außen still und zurückhaltend. Seine innere Wut verhallt ins Leere, bis er durch einen Wechsel zur Hauptschule auf Sergio trifft. Der Rückzug in sein Skizzenheft endet jäh, als Sergio, der Anführer der Klasse, es ihm aus der Hand reißt. Er nennt Joshua Rembrandt, bezeichnet ihn als Schwuchtel und fordert ihn heraus. Joshua kann seinen Mitschüler nicht entfliehen, denn hinter Sergio steht eine gewalttätige Bande, allen voran Dylan, der Joshua die Nase blutig schlägt.
Nach 10 Minuten blute ich noch immer. Was für eine Scheiße. Kann ich gleich in die Notaufnahme. Noch 10 Minuten, kommandiert Sergio. Ist gut, Boss. Mir ist übrigens lieber, du nennst mich Sergio, sagt Sergio, während er weiter auf sein Handy starrt. Und mir ist lieber, du nennst mich Joshua, sage ich. Sergio wirft einen Blick zur Seite und schüttelt den Kopf. Rembrandt ist der Beste. Kennst du denn so viele Künstler? Denke ich, bin aber vernünftig genug, den Mund zu halten. Offenbar ist es als Kompliment gemeint und nicht, um mich runterzumachen.
Erna Sassen lässt in ihrem neuen Buch Ohne dich konträre Welten aufeinanderprallen. Sprache, Bildung und Interessen von Joshua stellt die niederländische Autorin der bildungsfernen Welt seiner Klassenkameraden gegenüber. Joshua offenbart seinen Kummer in seinen Zeichnungen und Sergio stellt Fragen. Er ist direkt und unmittelbar und wirklich interessiert an Joshua. Das Schicksal bringt Sivan schließlich wieder zurück, als sie in den Niederlanden verbliebene Tante erkrankt und Sivan und ihre Mutter sie eine Weile pflegen. Doch das Mädchen ist verändert. Sie trägt jetzt ein Kopftuch und die Unbeschwertheit zwischen Joshua und ihr ist verloren gegangen. Sivan weiß, dass sie in den Irak zurückkehren muss, um mit ihrem Cousin verheiratet zu werden. Und diese Vorstellung führt bei Joshua zu nächtlichen Panikattacken. In einem gelungenen Showdown läuft die Handlung auf Sivans Entscheidung zu. Joshua gesteht seinem Freund Sergio:
Was Sivan sagt, stimmt. Es geht. Alles geht. Man kann auch von Wasser und Brot leben. Oder wochenlang schiffbrüchig auf dem Ozean treiben. Ganz zu schweigen von all den Menschen, die einen Krieg überleben müssen. Sie geht, oder? Er sieht es an meiner Miene. Ich nicke. Eigentlich hast du es schon gewusst, sagt er. Ich nicke wieder. Sergio wusste es auch. Eigentlich. Schon. Dylan nicht. Er haut mir auf die Schulter und bietet mir an, dem Kerl die Knie zu brechen.
Trotz unterschiedlicher Wertvorstellungen zeigen die Klassenkameraden Respekt und Mitgefühl für Joshuas schwierige Situation. Erna Sassen setzt ihre Hauptfiguren den sozialen und politischen Verhältnissen aus.
I'm interested in what moves people.
Wir müssen uns mit Politik auseinandersetzen. Kinder müssen das auch. Mich interessiert, was Leute bewegt, und Politik ist Teil davon. Wir müssen uns mit Leuten wie Saddam Hussein, Erdogan und nun Putin beschäftigen. Wir müssen uns mit diesen durchgeknallten Anführern auseinandersetzen.
Die politischen Ereignisse, die Erna Sassens Roman aufgreift, liegen ein paar Jahre zurück, aber die Thematik ist hochaktuell. Joshua erfährt die Not und die Konsequenzen politischer Verfolgung am Beispiel Sivans. Die Auseinandersetzung mit der Kunst und das Mitgefühl seiner Freunde spenden Joshua Trost. Der niederländischen Autorin ist ein bewegender Jugendroman gelungen, genial ergänzt durch Martijn van der Lindens feinsinnige Illustrationen und eine ungewöhnliche Buchgestaltung.
Das meint Ursula Nowak. Sie besprach Ohne dich von Erna Sassen, aus dem Niederländischen übersetzt von Rolf Erdorf. Martijn van der Linden hat den Jugendroman illustriert. Er ist im Verlag Freies Geistesleben erschienen und der empfiehlt ihn ab 14 Jahren. Ich empfehle Ihnen jetzt noch Computer und Kommunikation direkt im Anschluss. Das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser mit Dina Netz am Mikrofon. Ein schönes Wochenende noch.